Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich im ersten Buch Mose, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 16. 1. Mose 4, 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker. Und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not jenseits von Eden gegen Osten. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir heute Morgen hier zusammengekommen und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir in diesem Jesus-Namen jetzt auch in deine Gegenwart hineintreten können, vor dir stehen können, wie wir es schon in unseren Liedern getan haben und jetzt auch in den Worten des Gebetes und damit dich, den einzigen, den wahren, den Lebendigen, den Barmherzigen und Treuen ehren und anbeten hier in unserer Mitte. Wir wenden uns zu dir. Wir wenden uns gleichzeitig ab von allem, was an Götzen, Geistern und Göttern sich sonst in unserem Leben befindet. Du allein bist anbetungswürdig, gelobt seist du. Und wenn wir so vor dir stehen und dir, unserem Gott, die Ehre geben und auf dich allein unser Vertrauen setzen, dann ist es unsere große Bitte, dass du dich auch uns zuwendest in deiner großen Gnade, in der du uns angenommen hast, wie wir es gesungen haben. Und dass du uns die Gnade antust, dass dein Wort transportiert durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben ankommt, in unserem Geist, in unserer Seele, in allen Bezügen unseres Lebens. Bitte mach uns satt durch dein lebendiges, gutes Wort. Wir bitten das nicht nur für uns in diesem Raum, wir bitten das für die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, die ihn mithören, die ihn auch mithören werden zu einem späteren Zeitpunkt. Du bist der geniale Transporteur deines Wortes über alle Zeiten, Räume und Grenzen hinweg. Und wir bitten das auch ganz besonders für unsere Kinder, dass sie in diesem Haus und dieser Gemeinde aufwachsen dürfen, dir begegnen und ihr Leben in deine Hände legen, ihr Leben dir weihen. Danke, dass du dich gnädig uns zugewandt hast und danke, dass du alle Umstände unseres Lebens siehst und dass du fähig und willens bist, zu handeln nach deiner großen Liebe und Weisheit. Wir bitten dich aber nicht nur für uns, wir bitten dich für unsere Mitchristen in diesem Land und weit darüber hinaus. Wir schließen uns mit denen zusammen, die auch insbesondere aus deinem Volk deinen Namen, deinen Jesusnamen jetzt schon nennen. Wir schließen uns zusammen mit deinem Volk, das dir gehört. Wir bitten dich um Erbarmen für deine Welt. Wir bitten dich für die Verantwortlichen auch in unserem Land in diesen schwierigen Zeiten. Sei ihnen gnädig und lass Gutes durch sie auch für dieses Volk geschehen. Gelobt seist du, unser Gott. Anbetung sei dir, dem einen. Bei dir ist alle Weisheit. Bei dir ist alle Macht. Bei dir ist alle Stärke. Bei dir ist alle Gnade. Gelobt seist du. Dir, unserem Gott. Amen.
Schätzen Sie mal, wie viele Morde es in Deutschland so pro Jahr gibt? Na, ich wäre auch daneben gelegen, ich habe nicht die aktuellen Zahlen, aber ich habe doch die Zahl für 2011 und ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht wesentlich geändert hat. Es waren in Deutschland 298 Tötungsdelikte. Damit liegt Deutschland an 200. Stelle in der Welt. Übrigens ganz vorne sind drei afrikanische Staaten, Äthiopien, Burundi und Djibouti. Und in Äthiopien, also Deutschland war knapp 300 2011, in den Äthiopien waren es 11.000 im Jahr 2012. Also das ist schon deutlich mehr. Und der Text, den wir im Rahmen unserer Urgeschichte heute Vormittag gemeinsam betrachten wollen, der handelt ja vom ersten Mord in der Menschheitsgeschichte, vom ersten Tötungsdelikt. Aber er handelt auch vom ersten Märtyrer der Menschheitsgeschichte. Ich rede natürlich, und Sie haben es in der Textlesung ja schon gehört, von Kain und Abel. Aber die Frage, die sich an diesem Text stellt, ist doch, warum erschlägt eigentlich Kain Abel? Und um das aufzuarbeiten, müssen wir in 5 Punkten an diesem Text ein bisschen entlang gehen, um zu verstehen, was der göttliche Bericht uns damit zeigen und mitteilen möchte. Wir wollen uns erstens mit der Geburt und der Familie beschäftigen, zweitens mit dem Opfer der beiden und Gottes Reaktion, drittens mit dem Mord, der Tat selber, viertens die Strafe und dann wieder zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, was war eigentlich Kains Problem und warum kanalisierte sich im Hass gegen seinen Bruder? Erstens ihre Geburt und Stellung in der Familie. Wir hatten ja und haben ja schon vor dem Sündenfall den Mehrungssegen und das Mehrungsgebot. Sexualität, das betone ich gern immer wieder, habe es auch gestern Nachmittag in unserem Seminar gesagt, war und ist ein ursprünglicher Schöpfungsgedanke Gottes und gehört nicht nur in die Erhaltungsordnung. Schon vor dem Fall heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Aber das erste Kind, von dem berichtet wird, das erste Kind überhaupt, wird offensichtlich erst nach dem Sündenfall gezeugt. Und es heißt in unserem Text, dass Adam Eva erkannte, sie wurde schwanger, gebar Kain, danach Abel. Und weil es jetzt hier im Text nur einmal heißt, Adam erkannte, das ist dieses ganzheitliche Einswerden gemeint, eine seltsame Formulierung, würden wir heute nicht so sagen, aber da steckt eine tiefe Bedeutung des Erkennens. Aber weil es nur einmal heißt, er erkannte seine Frau, seine Eva, und dann werden zwei Männer geboren, zwei Kinder geboren, Kain und Abel, haben manche vermutet, etwa Martin Luther, Jean Calvin, aber auch der jüdische Ausleger Rashi, dass die beiden Zwillinge sind. Andere haben das verneint, wir wissen das nicht genau, aber haben gesagt, jeder hatte noch ein paar Zwillingsschwestern, also die Fruchtbarkeitsquote war ganz anders, wie das heute der Fall ist. Die sind ja auch gerade aus dem Garten Eden gekommen, da war noch richtig Kraft und Potenz in jeder Hinsicht da. Aber was im Text auffällt, ist schon, wie im dritten Kapitel, dass die Eva die Aktive ist, die Handelnde. Sie steht auch in der Mitte, sie spricht, sie gibt die Namen, sie entscheidet offensichtlich. Und wieder könnten wir fragen, Adam, wo bist du? Wir haben ein ungläubiges Brüderpaar. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Wochen diese Meldung verfolgt haben. In England gab es ein sehr seltenes Ereignis bei einer Zwillingsgeburt, nämlich das, was die Hautfarbe betrifft, ein Kind weiß war und ein Kind dunkelhäutig. Also ich wusste gar nicht, dass das so selten ist. Aber hier geht es nicht um die äußere Ungleichheit, sondern hier geht es nach der biblischen Darstellung um Antagonisten, um Gegenparts, die wir so oft im Alten Testament finden. Ich erinnere nur an Jakob und Esau. Und nun haben wir einen der geheimnisvollsten Verse gleich zu Beginn unseres Berichtes. Ich habe, so sagt Eva, einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Ich, ist betont vorangestellt. Gott kommt nur dazu. Der Mensch steht mit seinem Selbstbewusstsein in der Mitte. Er kann es schaffen. Und da kommt ein gewisser Stolz zum Vorschein. Zuerst kommt das Ich, dann kommt Gott. Das ist der Glaube an die eigene Fähigkeit, an die eigene Machbarkeit. Yes, we can. Wir schaffen das. Da kann man sagen, wenn man es in der richtigen Reihenfolge sagt, wenn man sagt, ich und der Herr. Oder wenn man sagt, der Herr vermag mit mir. Man muss sagen, trotz mir Wunderbares zu schaffen. Dann hat man die richtige Reihenfolge. Dann kann man auch sagen, yes, we can und wir schaffen das. Aber wir Menschen neigen dazu, uns zu überschätzen. Und Eva hat offensichtlich auch ihren Part völlig überzogen. Ich habe einen Mann geschaffen. Ich habe einen Mann gewonnen. Samson Raphael Hirsch spricht hier vom gesteigerten Selbstbewusstsein, das den Charakter des Erstgeborenen wohl mit die Richtung gegeben haben dürfte. Und ein anderer Kommentar sagt, die stolze Behauptung der Eva, einen Mann geschaffen zu haben, ist Ausdruck für ein erwachsendes Bewusstsein des Menschen von den Möglichkeiten, erwachendes Bewusstsein des Menschen von den Möglichkeiten der eigenen schöpferischen Potenz. Selbstrühmung im Kontrast zu Gott. Man muss sich auch mal vorstellen, die zwei waren ja nicht wie wir. Paar tausend Jahre von der Gemeinschaft mit Gott und vom Garten Eden entfernt, sondern das war ja historisch gesehen gerade eben geschehen. Sie haben ja erlebt, was der Unterschied ist zwischen der Situation im Garten Eden, in der Gemeinschaft mit Gott unter seinem Segen und unterm Fluch leben zu müssen. Wie schnell hat sich das doch auch eingefressen, dass die Trennung von Gott dann auch diese Dinge, das Ich-Bewusstsein in überzogener Weise hervorgebracht hat. Gott stärkt unser Ich. Ich möchte hier nicht in die falsche Spur kommen. Gott macht uns nicht in dem Sinn klein, dass wir kein Selbstbewusstsein haben. Er stärkt die Persönlichkeit, aber immer in Abhängigkeit zu ihm. Ohne dich können wir viel Blödsinn machen, aber nichts tun, was wirklich geistliche Frucht ist. Also dieser geheimnisvolle Vers ist deswegen so schwierig, weil hier im Text eigentlich nicht steht, mit Hilfe des Herrn, mit Gott, mit Jahwe, sondern es heißt seltsamerweise, ich erwarb einen erwachsenen Mann. Sie sagt, ich habe ein Baby geboren, ein Kind ist zur Welt gekommen. Sie benutzt den Begriff für einen Mann, einen erwachsenen, wehrfähigen Mann, einen Ish, und sie nennt ihn Jahwe. Ich habe einen Mann Gott geboren, müsste man wörtlich übersetzen. Sie denkt offensichtlich an das Protoevangelium, wo ja Gott nach dem Sündenfall sofort sagt, ich gebe euch nicht auf, ihr müsst einen schweren Weg gehen, aber es wird der kommen, der der Schlange das Haupt zertritt. 1. Mose 3, Vers 15. Und Eva hat offensichtlich gedacht, und Martin Luther lobt sie dafür, da hat sie recht getan, dass sie gleich an diese Verheißung Gottes gedacht hat, aber sie hat gleich gedacht, der Erste, der aus mir herauskommt, der ist. Und er ist göttlicher Natur, einen Ish, Yahweh. Und jetzt in der Kontrastierung kommt der Abel. Wie nennen Sie den? Hauch, Nichtigkeit. Und da merken wir schon, es wäre auch für die Kindheitspädagogik interessant, die Prägung, Erstgeborene und dann Bevorzugung und solche Dinge, aber das ist nicht mein Thema und da bin ich auch nicht kompetent. Aber man merkt, wie sie den Abel gering geschätzt hat. Sie hat keine große Erwartung. Kein, das war ihr Mann, das war ihr Sohn. Aber Gott erwählt das Geringe und das, was vor Menschenaugen nichts ist. Das können wir hier schon mal feststellen. Kommen wir zum zweiten Punkt, ihre Opfer und die Reaktion Gottes. Es heißt in Vers 3 von Kain und seinem Opfer, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Abel, Vers 4, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Voilà! Beide bringen Opfer, man könnte auch übersetzen, Geschenke von ihrer Arbeit. Da ist ja auf den ersten Blick gar kein Unterschied festzustellen. Und wenn man so oberflächlich liest, versteht man überhaupt nicht die Reaktion Gottes. Aber man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Da fällt zunächst einmal auf, dass die beiden nicht gemeinsam opfern. Hätten sie auch machen können als gutes Brüderpaar, als gute Familie. So war es ja auch nachher in der Passahordnung. Jede Familie sollte in der Familie feiern und Gott opfern und Gott dienen. Das haben sie nicht getan. Und dann können wir doch einen gewichtigen Unterschied an kleinen Bemerkungen im Text festmachen. Ich lese es jetzt zugespitzt so. Kain brachte irgendein Opfer von den Früchten. Es ist unbestimmt. Es ist kein besonderes. Irgendeins. Ist das richtig? Gehört Gott irgendetwas von uns oder das Beste? Bei Abel heißt es, er brachte Bekorah, das ist ein Terminus, die Erstgeburt. Er brachte den Erstling. Und damit bringt er zum Ausdruck, dass dir gehört eigentlich alles. Das ist das Angeld fürs Ganze. Das haben wir in der Schrift, diesen Gedanken immer wieder. Wenn der Erstling heilig ist, so die ganze Masse. Also er bringt sozusagen alles. Er sagt, dir gehört alles und dir bringe ich es wieder zurück. Und Kain gibt irgendetwas von seinem Besitz. Das Opfern zeigt also ihre Herzenshaltung, die völlig verschieden ist. Man kann dasselbe tun und doch ist es nicht das Gleiche. Vielleicht habe ich die Geschichte schon einmal erzählt von dem Schauspieler, der gern Einzelstücke aufgeführt hat. Ich glaube, es war in Frankfurt. Und er war bekannt dafür, dass er jedes seiner Stücke mit einer künstlerischen Darbietung des 23. Psalms abgeschlossen hat. Und das hat er natürlich schauspielerisch perfekt gemacht und betont und ja, war eine Wonne. Und eines Abends, als er wieder mit diesem Psalm 23 wie immer abschließen wollte, meldet sich ein junger Mann aus dem Publikum und sagt, kann ich heute Abend den 23. Psalm vorlesen? Er war sichtlich erstaunt, das ist ihm ja noch nie passiert, aber er geht drauf ein und innerlich denkt er auch, jetzt wird mal so richtig deutlich werden, der Unterschied zwischen mir Profi und so einem Laien, ja? Und der Mann geht vor und in der Tat, es ist auch die Art, wie er es vorträgt, gar nichts Besonderes. Und trotzdem eine ganz erstaunliche Reaktion. Es wird ganz still im Saal, manche schluchzen, viele sind bewegt. Und das hat der Schauspieler bei all seiner Kunst noch nie erlebt. Und er fragt dann danach, die Forschung ist zu Ende, er fragt dann danach den jungen Mann, was denn sein Geheimnis wäre. Er sagt, Sie kennen den Text äußerlich, ich kenne ihn von Herzen. Kann dasselbe tun, ist doch ganz unterschiedlich. Beide haben geopfert, der eine mit dem Herz. Für Kain war das eine Herzenssache, keine religiöse Pflicht. Für Kain war es keine Herzenssache. Sie müssen sich wehren, wenn ich was Falsches sage. Nicht alles schlucken, das geht nicht. Für Kain war es keine Herzenssache, sondern religiöse Pflicht. Er tat es, um von Gott, das sieht man an seiner Reaktion, gesegnet zu werden. Das war so das, was wir nachher im Götterglauben haben. Do ut des. Ich gebe, du gibst. Der Automatenglaube. Oben die Münze rein und unten muss Gott liefern. Oben das Gebet rein, unten muss Gott liefern. Oben das Opfer rein und unten muss Gott liefern. Damit macht man Gott zum Erfüllungsgehilfen. Man degradiert Gott zu seinem eigenen Dienstleister. Man ist selber der Herr, man lebt sein Leben, aber Gott muss zu diesem Leben dazukommen, wie bei Eva. Ich habe mit dem Herrn. Aber der Herr ist nur die Garnierung oder der Herr ist nur der, der sicherstellen muss, dass es funktioniert. Do ut des ist eigentlich eine altrömische Rechtsformel und das haben die sehr ernst genommen. Wir haben auch Berichte in der Bibel, wo wir sehen, dass das auch von anderen Völkern, manchmal leider auch von Israel praktiziert wurde. Wenn es dann also eine Niederlage auf dem Schlachtfeld für ein Volk gab, für die Römer zum Beispiel, oder die Pest kam oder ein Unglück, dann hat man immer gefragt, wer hat die Götter nicht genug geehrt? Wer hat die Götter? Und da waren oft die Juden, später die Christen. Oder der Bericht in der Bibel, wo der Mann im Moab, oder war es Edom, weiß ich nicht mehr genau, die drohende Niederlage gegen Israel und er opfert seinen eigenen Sohn, den Erstgeborenen, auf den Mauern. Und da heißt es, da geht ein Zorn über das Heer und sie zogen ab. Das sind geheimnisvolle Zusammenhänge, die wir hier eben auch sehen. Kain hat gedacht, ich gebe Gott ein Opfer und da muss Gott liefern. Abel dagegen lebt in einer lebendigen Glaubensbeziehung. Er sucht den Herrn von Herzen. Das Entscheidende ist nicht das Opfer, sondern der Altar des Herzens, auf dem er dargebrannt. Sie können viel Geld geben, Sie können viel für den Herrn tun, Sie können sich in Ihrem Dienst zerreißen. Wenn die rechte Herzenshaltung, der Herzensaltar nicht dabei ist, ist es nichts. Der Herr charakterisiert es ja später, als er auf Erden weilte, in der Weise, sagte, ihr schwört beim Gold des Tempels. Er sagt, wer nur beim Altar schwört, das ist nichts, aber beim Gold des Tempels, das zählt dann. Ihr Narren, ihr Toren, das Gold an sich ist doch nichts, aber der Ort der Heiligung des Altars, das macht das Gold zu etwas Besonderem. Und so wird das Opfer Abels deswegen etwas Besonderes, weil es auf dem Herzensaltar der Hingabe dargebracht wird. Und das Opfer Kains ist deswegen nichts, weil eben diese Herzenshaltung nicht da ist. Da liegt der Unterschied. Und wir haben ja so wunderbar, und das habe ich Ihnen auf dieses Programmblatt, Textblatt drucken lassen, in unserem Park eine Steinskulptur. Ich kenne auch noch den Künstler. Und wenn Sie sich, also ist auf der Rückseite, ja. Und wenn Sie sich die zwei Bilder anschauen, Sie können es nachher im Original im Park sich betrachten, dann ist da hier von dem Künstler, ein gläubiger Bruder, wie ich finde, in einzigartiger Weise der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass Abel sich eins macht. Schauen Sie mal das Bild an. Der verschmilzt ja geradezu mit dem Opfer. Er legt sich eigentlich selber Gott auf den Altar. Und er bringt das Beste. Er legt sein Herz. Dir gehöre ich. Dir gehört alles. Dein will ich sein. Eigentlich bringt er schon den Glauben mit, eigentlich gehöre ich gerichtet. Eigentlich müsste ja mein Blut fließen. Aber dieses unschuldige Tier, ich mache mich eins mit ihm. Das ist schon ein Hinweis auf das Opferlamm Jesu. Das ist Abel. Und Sie sehen im kleinen Bild, wie er sich an dieses Lamm hängt, das ja an sich unschuldig ist. Und damit hat Abel eigentlich schon neutestamentlichen Glauben. Der Unterschied ist also nicht eine Willkür Gottes oder irgendwie, dass der eine so oder so gemacht hat, sondern die Herzenshaltung. Gott hasst den reinen, frommen Ritus, auch bei uns. Abel hat eigentlich schon neutestamentlichen Glauben. In Hebräer 11 wird er in der Liste der Glaubensvorbilder aufgenommen. Dort heißt es in Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzügliches, ein besseres Opfer dar als Kain. Samson, Raphael, Hirsch, es kommt eben alles auf den Sinn an, in welchem geopfert und gebetet wird. Es können zwei dieselben Opfer bringen, dieselben Gebete beten und doch in unendlicher Verschiedenheit vor Gott dastehen. Und jetzt verstehen wir die Reaktion Gottes. Jetzt wird das einsichtig, warum das eine Opfer vor Gott wohlgefällig war, während er das andere nicht angenommen hat. Nicht, weil er Abel geliebt hat und Kain gehasst hat. Er liebt sie beide und er will sie beide segnen. Sondern weil er Kains deutlich machen will, so kann man mir nicht dienen. So kann man das Opfer nicht darbringen. Er nimmt eigentlich letztlich Gott nicht ernst. Er degradiert ihn zu einem Geschäftspartner, der aufgrund seiner Haltung, seines Opfers liefern muss. Deshalb, der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Er sah nicht gnädig an sein Opfer, sondern Abel. Da ist der Unterschied. Und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer. Muss man zusammen sehen, sah er nicht gnädig an. Wörtlich heißt es, er beachtete es nicht. Das heißt, er akzeptierte es nicht. Er freute sich nicht darüber, weil eben der Herzensaltar nicht entsprechend bereitet war. Der Unterschied lag und liegt in der Persönlichkeit. Man kann dasselbe auch heute tun, aber die Herzenshaltung kann total unterschiedlich sein. Das merken wir auch schon im Dienstleistungsbereich, ob jemand wirklich, sagen wir mal, eine Dienstgesinnung hat oder ob er nur seinen Job macht. Also ganz plakativ habe ich das erfahren in Petra, in dieser berühmten Felsenstadt der Nabatäer in Jordanien. Und ich war ja mehrmals dort und ist mir so richtig immer aufgefallen, da gibt's ja dann, weil da geht's auch ziemlich weite Strecken und dann ist man mal heiß und dann rückwärts geht's den Berg hoch und so. Und bei mir haben sie immer gedacht, naja, guck den an, der braucht Hilfe, um da hochzukommen. Und sind mit seinen Eselchen und mit ihren Pferden und Wägelchen immer, ob ich's brauche, ja. Und ich habe das natürlich verneint, da wird gelaufen, ja, auch wenn man dann pustet und schwitzt. Aber eins ist mir immer aufgefallen, die haben ja nicht locker gelassen, die waren auch so kreativ, die haben also an ihr Eselchen vorne Schild dran gehängt, BMW mit Aircondition, das war dann die Frischluft, und also ganz witzig, aber ich habe eigentlich immer Danken abgelehnt und die meisten von uns auch. Und dann ist mir eins aufgefallen, sie haben sich immer sofort umgedreht, irgendwas vor sich hingemurmelt, auf den Boden gespuckt. Und ich hatte gleich den Verdacht, dass sie fluchen. Und ich habe nachher unseren jordanischen Guide gefragt, sagte, ja, sie fluchen. Und das ist so schlimm. Ich meine, dass sie freundlich ihre Dienste anbieten, dass man ebenso freundlich ablehnt, das ist okay. Aber da müssen sie das akzeptieren. Aber da hat man gemerkt, eigentlich verachten sie uns. Eigentlich verachten sie uns. Und das haben sie auch zum Ausdruck gebracht. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Warnung Gottes und der Mord. Die Reaktion Kains auf das, was Gott ihm gezeigt hat, da ergrimmte, wörtlich brannte Kain überaus und senkte finster seinen Blick. Wir merken an der Reaktion Entrüstung, Gefühl, Unrecht erlitten zu haben. Oh, liebe Leute, wie oft haben wir den Eindruck, wir sind zu Unrecht behandelt worden. Und dabei sind wir nur in unserer falschen Haltung gestutzt worden oder korrigiert worden. Der Gipfel ist ja immer, wenn dann ein paar Gläubige beteiligt sind, dann geht jeder nach Hause und denkt, ihm wäre Unrecht geschehen. Und der Herr sagt, liebe Leute, da können wir selbst uns nicht kritisch genug sein. Kain ist auch gar nicht bereit, sich auf einen Dialog mit Gott einzulassen. Er senkte finster seinen Blick. Stirnacken, Kopf runter, durch die Wand, da wollen wir doch sehen. Das ist immer eine gefährliche Haltung. Gott will ihn ja eigentlich warnen, er sagt, warum singst du? Kein hätte ja sagen können, warum akzeptiert der Herr das Opfer meines Bruders und meins nicht? Und dann hätte Gott ihm das gezeigt, bei dir stimmt's innen nicht. Und dann hätte er sich beugen können, ach Herr, dann schenk mir doch das, dann will ich das ändern. Stattdessen sucht er den Schuldigen nicht, die Schuld nicht bei sich und sucht den Schuldigen außerhalb. Das ist die typische Reaktion eines religiösen Menschen. Die anderen sind schuld. Wenn was nicht so läuft, wenn was nicht so geht, wenn das nicht so vorangeht, wie wir das wollen, dann suchen wir den Schuldigen. Im Zweifelfall ist die Schwiegermutter. Oder der Bruder, der immer quer liegt. Warum ergrimmst du, senkst deinen Blick? Das fragt ihn der Herr. Und dann kommt dieser seltsame Vers 7, den ich jetzt gar nicht lese, weil er so schwer zu übersetzen ist und auch ganz unterschiedlich gedeutet wird. Jedenfalls soll Kain sich nicht von Gott lösen, sondern seine Zurücksetzung und die Annahme seines Bruders nicht in Neid, Wut und Zorn kanalisieren, sondern sie akzeptieren und sein gebrochenes Verhältnis zu Gott überdenken. Es war eigentlich eine Warnung. Es war eine Chance. Dass Gott die Dinge manchmal nicht so laufen lässt, wie wir das gern hätten, ist immer auch eine Chance. Jede Krise ist eine Chance. Jede von uns nicht gewollte Sache, etwas, was uns quer liegt, ist immer eine Chance. Will mir der Herr etwas sagen? Wie habe ich mich verhalten? Stimmt meine innere Haltung? Und immer die Chance, ich komme zum Herrn. Das ist das Erste, was ich mache. War jetzt gerade dieser Tage. Und bin nach Hause gegangen und habe gedacht, meine Güte, was war das jetzt? Und das ist mein ehrliches Fragen. Sag, Herr, zeig mir, was bei mir nicht stimmt. Gib mir Licht. Kein interessiert das nicht. Kein sucht den Schuldigen. Die Schuld vor allem bei sich. Nicht. Er reflektiert überhaupt nicht. Gott ruft ihn also auf, sich mit dem Herzen zu ihm zu wenden. Ansonsten gibt es eine Katastrophe. Aber Kain will nicht hören. Er geht trotzig seinen Weg weiter, wendet sich vom Licht und Leben von Gott ab und verfällt deshalb noch mehr der Sünde und Finsternis. Er senkt finster seinen Blick. Das Gegenstück ist, er schaut zu Gott. Natürlich schauen wir nicht stolz zu Gott. Wer sind wir? Aber wir schauen zu Gott. Sie kennen ja den Psalm, der falsch übersetzt ist, zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Vom Herrn. Vom Herrn. Ich bin ja auch verkauft und verraten in meiner eigenen Person, wenn ich mir selbst überlassen bin. Ohne Gott kann ich nicht. Ich komme zu dir. Das wäre der Weg für Kain gewesen. Aber Kain gibt Gott gar keine Antwort. Er wird vom Neid auf seinen Bruder beherrscht und forciert die Sünde aktiv. Es heißt, schauen Sie mal Vers 8, lass uns aufs Feld gehen. Also strafrechtlich haben wir hier nicht den Totschlag im Affekt. Also der gehörnte Ehemann, der ins Schlafzimmer stürmt und dann im Wahn das Messer ergreift und den Nebenbuhler sticht. Das wäre Totschlag oder Mord im Affekt. Aber hier haben wir einen ganz geplanten, heimtückischen Mord. Komm, wir gehen aufs Feld. Der Plan war schon klar. Und dort mache ich kurz einen Prozess. Es geht tief in den Keller, weil er sich nicht zu Gott wendet. Wie es in dem Lied heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Schauen wir uns die Strafe Gottes an. Gott gibt ihm noch einmal eine Chance. Gott fragt ihn in Vers 9, wo ist denn dein Bruder Abel? Ist doch nicht so, ist wie bei Adam und Eva, dass Gott wusste ja, hinter welchem Busch die sitzen. Ist ja kein Versteckspiel gewesen. Mäuschen, mach mal Piep. Und Gott wusste genau, was geschehen ist. Aber er gibt ja noch mal die Chance. Jetzt Kain, sag du mir mal. Und damit hätte er ja bekennen können. Hätte sagen können, Herr, was ich getan habe, ist eigentlich unverzeihlich. Aber er lässt diese Chance verschreien und gibt Gott eine freche Antwort. Das gibt's, dass Gott einen Menschen anspricht auf eine Verfehlung und statt sich zu beugen und zu demütigen, kommt die Antwort, bin ich meines Bruders Hüter? Das ist eine Steigerung. Er versteckt sich hinter der Lüge. Er versteckt sich hinter einer Frechheit. Adam und Eva versteckten sich hinterm Baum. Die nächste Generation lügt Gott ins Angesicht. Und unsere Generation, die geht noch einen Schritt weiter. Die sagt zur Sünde, na und? Ist doch super, dass wir das tun. Blöd ist, wer es nicht macht. Das ist die letzte Steigerung, bevor das Gericht kommt. Früher gab es all die Dinge, die es heute auch schon gibt, vielleicht nicht in dem Maß, aber dann hat man das verschämt, verschwiegen, man hat das ja dann auch als eine bigotte Haltung manchmal zurecht gekennzeichnet. Aber heute wird die Sünde, ich rede von der westlichen Welt, offen propagiert und wer es nicht tut, ist dumm. Es ist noch frecher. Es geht Gott an, wenn es ihn überhaupt gibt. Und der Herr, er merkt, Kain will nicht umkehren, Kain will sich nicht beugen. Was hast du da getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Verflucht seist du auf der Erde und der Acker soll hinfort, Vers 12, seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Hier haben wir den ersten verfluchten Menschen. Man denkt ja immer, das erste Menschenpaar, das verflucht wurde, war Adam und Eva. Das stimmt aber nicht. Adam und Eva wurden nicht verflucht. Der Erdboden wurde um ihretwillen verflucht. Aber hier wird ein Mensch verflucht. Also eine Verschärfung von Genesis 3. Und wieder die Chance, die Strafe zu akzeptieren. Das ist ja immer so. Gott legt Dinge auf. Du kannst Nein oder Ja dazu sagen. Und wenn wir jetzt den Text anschauen, hat sich Kain darunter gebeugt? Ist er jetzt wenigstens aufgewacht? Und die Antwort ist nein. Stattdessen jammert er wegen der Folgen. Es ist keine wirkliche Beugung, keine wirkliche Sündenerkenntnis, sondern er bedauert nur die nachteiligen Folgen. Und wie oft haben wir das auch schon erlebt? Da wird geheult und gejammert, weil man sich selber in die Soße geritten hat. Und weil Gott dann das auch zugelassen hat und dann leidet man eigentlich nicht unter seiner Schuld und unter seiner Sünde, sondern unter der Soße und man will die Soße weg haben und wenn die Soße weg ist, dann vergisst man Gott wieder. Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Gerhard vom Rat, Aufschrei des Entsetzens angesichts des Ausblicks. Kain übersieht sofort, ein Leben fern von Gott ist ein Leben, das Gott nicht mehr schützt. Er muss im Exil leben. Und es kommt etwas dazu, was in der Geschichte immer wieder sich gezeigt hat, dass Mörder Angst haben, Fluch der eigenen Tat, dass ihnen dasselbe geschieht. Also es gibt ja richtig Paranoide. Nero war ja panisch erfüllt von der Angst. Herodes der Große. Stalin, Hitler, panische Angst. Und Kain auch, was geschieht mit mir jetzt? Das ist ja auch das Seltsame, dass wir das Böse, das wir selber in uns tragen, in die anderen hineinlegen. Wenn ich so bin, muss der andere da sein. Wenn ich hinterlistig bin, muss der andere auch hinterlistig sein. Wenn ich Nebengedanken und Hintergedanken habe, dann muss der andere auch so sein. Und jetzt geschieht etwas, was uns erstaunt und was wieder die Treue und Liebe Gottes betont. Auch der entfernteste Sünder kommt mit seinem Gebet zu Gott. Gott sagt nicht, ich höre nichts, sondern er hört nicht immer, aber in dem Fall hört er. Und er bekommt dieses Kainszeichen und der Herr spricht eine Warnung aus. Er wohnt im Lande Nod, das ist das Land des unsteten Lebens, der Ruhe und Heimatlosigkeit. Nod heißt Vagabund und Umherirrender, eigentlich ist es der Mensch seit dem Sündenfall. Was für ein Zeichen ist denn jetzt dieses Kainsmal oder Kainszeichen? Sie kennen ja das Karlsruher Autokennzeichen, ja, ich habe es ja auch, KA. KA heißt keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Die Bibel sagt manches einfach nicht, brauchen wir dann auch nicht wissen. Manche haben gesagt, immer wenn einer Kain was antun wollte, donnerte es oder Blitz oder Rashi vermutete, dass ein Buchstabe vom heiligen Tetragrammaton auf der Stirn des Kain war. Man kann allerdings Le Kain Ot auch übersetzen, Kain selber war ein Zeichen. Es ist ein Erkennungs- als auch ein Schutzzeichen. Übrigens hat man im Mittelalter mit dieser Stelle begründet, warum man die Juden damals schon im Mittelalter, das haben nicht nur die Nazis gemacht, damals schon im Mittelalter mit dem Judenstern gekennzeichnet hat, weil man gesagt hat, wir müssen sie kennzeichnen als Gottesmörder. Keins Zeichen. Das ist natürlich völlig daneben, aber das hat man gemacht. Das ist der Grund, das Kainszeichen an den Juden. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, der fünften und den letzten Punkt. Was war eigentlich Kains Problem? Warum hasst er Abel? Wir haben schon gesehen, Kain war religiös, Abel war ein Glaubensmensch. Aber eigentlich hat doch Kain ein Problem mit Gott. Man könnte doch sagen, was hat jetzt der Abel damit zu tun? Kain kommt mit Gott nicht klar. Gott akzeptiert sein Opfer nicht. Was hat jetzt sein Bruder Abel damit zu tun? Warum erleidet er die Gewalttat? Warum wird er umgebracht? Das ist schon seltsam. Ist so seltsam, wie wenn wir mit dem Kopf gegen einen Querbalken laufen. Und wer macht es dann nicht? Blöder Balken. Dabei ist der Balken wirklich unschuldig. Er hat sich auch nicht plötzlich uns in den Weg gestellt, sondern er hing da schon immer. Wir waren die Dummen, um gegen den Balken zu laufen. Blöder Balken. Und so gibt es etwas, dass die eigene Unzufriedenheit, das gebrochene Verhältnis zu Gott sich in die Beziehung zum Nächsten kanalisiert. Aus der gebrochenen Beziehung zu Gott folgen gestörte Beziehungen mit anderen. Hans-Jörg Bräumer: Auf den Abfall von Gott folgt der Zerbruch zwischen den Brüdern. Die Sünde zwischen Mensch und Gott wird zur Sünde zwischen Mensch und Mensch. Und unser Papa Ratzi, damals war er noch Kardinal, also Josef Kardinal Ratzinger, schreibt in Konsequenzen des Schöpfungsglaubens, und das ist sehr gut, Sünde bringt Sünde hervor. Und alle Sünden der Geschichte hängen so untereinander zusammen. Der Mensch ist Beziehung und er hat sein Leben sich selbst nur in der Weise der Beziehung. Wahrhaft Menschsein heißt in der Beziehung der Liebe stehen. Sünde ist Beziehungsverlust, Beziehungsstörung. Wenn ich die Beziehung zerstöre, dann trifft dieser Vorgang, die Sünde, auch die anderen Beziehungsträger. Wenn meine Beziehung mit Gott gestört ist, dann hat es Ausfluss auf meine Ehe, auf meine Familie, auf die Gemeinde, in der ich bin, auf meine Arbeitskollegen und mein ganzes Verhalten. Ganz plakativ, wer ein Problem mit Gott hat, hat auch ein Problem mit anderen. Den Satz können wir übrigens nicht umdrehen. Wer ein Problem mit anderen hat, muss auch ein Problem mit Gott haben. Man kann Probleme haben, weil man Gott dient. Das Leben des Paulus, des Herrn selber, hat viele Probleme mit Menschen gehabt, aber gerade, weil er Gott gedient hat. Aber wer ein Problem mit Gott hat, hat auch Probleme mit Menschen, hat Probleme mit anderen. Und in der Gemeinde, und das fällt uns so schwer, weil wir eben so geeicht sind, sollte unsere Beziehung zu einem anderen Menschen nie so gehen. Wir sollten so schwer das ist, gell? Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Und, sondern immer über den Herrn. Ich sehe den anderen vom Herrn her. Erweist einander Gnade, so wie Gott euch Gnade erwiesen hat. Seid barmherzig wie euch. Also ich sehe den anderen, immer als Bruder. Und wenn diese Beziehung gestört ist, und die war ja bei den ersten Menschen schon grundsätzlich gestört und kein hat nochmal den letzten Faden fast durchgeschnitten, dann hat er auch ein Problem mit seinem Nächsten. Und er kanalisiert jetzt seinen Hass gegen den Gott angenommen hat. Dem religiösen Menschen ist der Glaubensmenschen ein ständiger Anstoß, obwohl er selber nicht erklären kann, warum. Haben Sie auch schon erlebt? Kriegt man wieder Berichte. Ich weiß gar nicht, was die Kollegen haben. Ich habe ihnen nichts getan. Allein als Glaubender irgendwo bekennend seinen Weg zu gehen, ist für viele Menschen ein Anstoß. Neulich sagte mir jemand, weißt du, Betriebsausflug ist eine einzige Sauferei. Also ich meine jetzt nicht den Laue-Betriebsausflug, sondern ich meine jetzt so von irgendeiner Firma. Und da gehe ich nicht mit. Und das ist ganz komisch. Da wird man bekniet und geknetet mitzugehen, als würde das den Spaßfaktor der anderen erhöhen, wenn dieser Fromme dabei ist. Das ist eigentlich nur eine Spaßbremse, ne? Und dann schlägt es meistens in Negation, in Aggression gegen ihn aus. Das kann man in vielen Zusammenhängen sehen. Es geht eine Linie aus von Kain und Abel durch die ganze Geschichte. Das erste Buch Mose ist ja das Buch der Anfänge und der Grundlinien der Menschheit. Und es geht eine Grundlinie von dort aus, wie religiöse Menschen ein Problem mit Glaubensmenschen haben. Sie sind in ein ständiger Anstoß, weil sie in ihrer Haltung, in ihrer gestörten Haltung zu Gott eigentlich damit nicht klarkommen. Denken wir an Jesus, an das religiöse Establishment. Denken wir an David und Saul. Warum hat Saul David verfolgt? Denken wir heute an die vom Zeit- und Weltgeist manche bestimmte kirchliche und freikirchliche Leitung, die geradezu auf die Bibeltreuen in der eigenen Gemeinde einschlägt. Denken wir an die prophezeiten Endzeitgeschehen, wo gerade die religiöse Hure Babylon gegen die Jesusgläubigen vorgeht. Die Linie Kains zieht sich durch die ganze Geschichte. Gott zu widerstehen und sich nicht zu beugen. Deshalb warnt auch Johannes, 1. Johannes 3,12, nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Judas spricht vom Weg Kains. Er bringt ihn in Verbindung mit dem Irrtum Biliams. Biliam war auch so ein komischer Vogel. Ein Prophet des Herrn, durch den der Herr auch wunderbare messianische Prophezeiungen ausgesprochen hat, aber der hatte das Dagobert-Duck-Syndrom. Kennen Sie das? Das finden Sie also nicht im medizinischen Wörterbuch, Dagobert-Duck-Syndrom, sondern nur als guter Mickey-Maus-Leser. Früher wissen Sie, was das Dagobert-Duck-Syndrom ist. Das war der Onkel, der so super reich war und als Lieblingsbeschäftigung im Goldspeicher, in sein Tresor geschwommen ist. Kennen Sie den noch? Dagobert-Duck. Das war Biliams Problem. Er wollte Gott dienen, aber er hatte die Dollarzeichen in den Augen. Er wollte auch das schöne Geld von Balak, dem Moabiterkönig. Geteiltes Herz. Kein der religiöse Ich-Mensch. Biliam, der äußerlich Gott dient und den Gott auch benützen kann, der aber nicht mit ungeteiltem Herzen mitgeht. Und dann nennt Judas noch in Zusammenhang mit dem Weg Kains der Widerspruch der Rotte Koras. Das ist der Machtanspruch, das ist die mangelnde Bereitschaft, sich unter von Gott eingesetzte Leitung zu stellen. Die alte Kirche hat Abels Ermordung als Vorläufer aller Vergehen an Unschuldigen gesehen. Auch die Kreuzigung Jesu wird in diesem Zusammenhang eingereiht, sowie die Christenverfolgung im Römischen Reich. Das Gegenstück ist der Glaube. Die Liebe Jesu. Liebe opfert sich, Religion andere. Liebe opfert sich, Religion andere. Und ich habe jetzt schon gesagt, was wäre jetzt eigentlich die Rettung für Kain gewesen? Sich wie Abel auf den Altar legen. Zu Gott zu kommen, sich ins Licht zu stellen. Dadurch die Wahrheit über sich und über den Herrn zu erfahren. Stattdessen hinterfragen sich Kains Typen nicht. Sie pflügen durch. Sie reagieren mit Trotz, gekränkter Eitelkeit, wenn sie nicht genug geehrt werden. Und vor allem, und darauf will ich jetzt noch kurz eingehen, mit Aggression und Neid gegen andere. Das ist das Kennzeichen. Äußerlich können sie dem Herrn fromm dienen, bringen ihre Opfer, aber sie sind aggressiv, missgünstig gegen andere, gegen den Bruder. Es stellt sich jetzt nämlich für uns, für dich, die Frage, auf welcher Linie läufst du? Bist du ein Kain oder ein Abel-Typ? Man könnte auch fragen, wer ist Gott für dich? Soll er dir dienen oder du ihm? Oder wie siehst du dich selber? Bedürftig, abhängig, zu Gott kommend, weil man ohne ihn und seine Zuwendung und Liebe nicht leben kann? Oder selbstbewusst, stolz, mit Gott als Ergänzung? Setzt du deine Hoffnung auf Gott oder glaubst du an dich selber? Das heißt, lebst du im Glauben oder bist du nur religiös? Und wir haben viel mehr religiöse Menschen in unseren Gemeinden, als wir es wahrhaben wollen. Viel mehr Menschen, die noch nicht ganz klar durchgeboren sind. Oscar Wilde hat einmal gesagt, ich habe es gestern auch zitiert, der Zugang Gottes in die Herzen der Menschen ist ein zerbrochenes Herz. Der religiöse Mensch hat aber kein zerbrochenes Herz. Er hat keine Erkenntnis über sich selbst. Er sieht sich nicht im Licht Gottes. Er meint, er hat einen Anspruch gegen Gott. Und er stört sich an der Gnade Gottes. Das sehen wir so ganz wunderbar beim älteren und jüngeren Sohn. Der jüngere Sohn, Mann, war das ein Vogel. Hä? Den hätten wir in unserem frommen Betrieb, wenn wir den irgendwo mit seinen Partys und Drogen und Prostituierten und Yacht und Urlaub und Jet und Golf und was weiß ich was, also Golfen meine ich jetzt, hätten wir gesagt, da ist doch Hopfen und Malz verloren. Hätten wir den älteren Sohn gesehen, der treu beim Vater war, immer schon den Stall gemacht hat und ich weiß nicht, was er alles, immer treu hat er ihm gedient, der hätte mir gesagt, da ist doch was da. Aber Gott macht es ganz anders. Der eine durch seinen Weg der Sünde und dem Waten durch die Pfützen dieser Welt, durch den Kot dieser Welt, durch den Schmutz dieser Welt, kommt zur Erkenntnis, ich bin nicht nur äußerlich bei den Schweinen gelandet, ich bin ein Schwein. Und er beugt sich tief und beugt sie vor dem Vater. Und jetzt kommt die herzbewegende Güte und Gnade des Vaters. Was sagt der Vater? Ein Bild auf Gott. Er macht die Arme weit auf. Er hält Ausschau von Weitem. Ein Sünder kehrt um, sagt Jesus auch in Lukas 15. Der Himmel jubelt. Gnade, Liebe, Barmherzigkeit. Zugang durch ein gebrochenes Herz, das jetzt von Gott aufgenommen und getröstet und gestärkt wird. Der religiöse Ich-Mensch stört sich an der Gnade. Der kriegt eine Wut. Und er kanalisiert die Wut auch gegen seinen Vater, aber vor allem auch gegen seinen Bruder. Wie lange diene ich dir schon? Nie hast du mir und meinen Freunden ein Tier zur Feier gegeben und all die Dinge. Sie kennen das. Wie sind wir da gestrickt? Ein Kennzeichen für Kains Typen ist auch die Freudlosigkeit. Da ist keine Freude. Ist dein Dienst für Gott nur äußerlich, darauf aus, gesegnet zu werden und ansonsten dein eigenes Leben zu führen, oder willst du ihm wirklich gehören und ihm dienen? Wie oft habe ich den Satz schon gehört, jetzt habe ich doch dem Herrn und jetzt habe ich doch mein Leben in Ordnung gebracht und jetzt habe ich was abgegeben und jetzt macht mir's Gott so in meiner Firma oder in meiner Ehe. Das ist genau dieser Gedanke. Do ut des. Ich gebe, du musst geben. Und das Ganze wird deutlich, und damit will ich abschließen, an unserem Verhalten gegenüber dem Bruder. Auf die Ebene zu Gott kommen wir ja nicht. Aber wir kanalisieren das, wenn wir auf einer Kainslinie sind, im Umgang mit dem anderen. Deswegen fährt Johannes fort, wo er von dem Weg Kains spricht, indem er sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und etwas später sagt er, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Sie können meinen, mit Gott ist alles in Ordnung. Aber ob Sie Kainslinien in Ihrem Leben haben, das sehen Sie daran, wie sie mit ihrem Bruder, wie sie zu Neid und Missgunst stehen. Unzufriedenheit mit dem eigenen Los. Ungleichheit nicht ertragen können. Mann, Kain, dein Problem ist doch nicht, dass Gott deinen Bruder sichtbar segnet, sein Opfer annimmt. Dein Problem ist doch, dass du das auch haben kannst, wenn du aufrichtig zu Gott umkehrst. Und deswegen schauen sich die Abelfigur an. Machen Sie es wie er. Legen Sie sich auf den Altar Gottes. Umfassen Sie das Opfer Jesu, das Lamm Gottes. Und kommen Sie mit Ihrem ganzen Neid, Ihrer Missgunst, Ihrem Zurückgesetztsein und dem Unrecht, das Sie vielleicht erlitten haben, vielleicht auch nicht erlitten haben. Sagen Sie, Herr, ich bin ja so gefangen in mir selber. Ich komme da auch nicht drüber weg, die ganze Bitterkeit. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verdrehe ich mich und mein Herz wird noch finsterer. Ich lege alles dir auf den Altar. Ich bringe mich neu dir und umfasse das Opfer, das unschuldige Lamm. Ich mache mich eins, sonst bin ich verloren. Gehen Sie nicht den Weg Kains. Senken Sie nicht stolz den Blick und gehen von Gott weg, sondern weihen Sie sich ihm neu. Und ein wunderbarer Weg kann beginnen, denn der Herr liebt sie und der Herr will sie segnen und der Herr möchte sich an ihnen freuen. Und diese Opfer, ein gebrochenes Herz, die wird der Herr nicht verachten. Die wird der Herr gnädig ansehen. Welchen Weg gehen wir, den Kainsweg oder den Abelweg? Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in deinem Wort Fraktur redest, dass du uns herausforderst, dass du uns durchschüttelst, dass du uns in Frage stellst, uns zum Segen. Und du weißt, das tut manchmal weh. Und du weißt, wie tief das in unserer alten Natur verankert ist, dieser Stolz. Du weißt, wie schwer es ist, nach Jahren und Jahrzehnten des Glaubenslebens, vielleicht sogar des Dienstes, noch einmal sich tief zu beugen und zu bekennen, was habe ich da getan? Und wie habe ich mich gesucht und wie ging alles um mich und nicht um dich? Und was ist es schön, dass es hier in diesem Raum und nirgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, den du nicht mit offenen Armen annimmst, wenn er umkehrt. Wir danken dir für deine mahnende, aber liebevolle Stimme. Wir danken dir für dein Erziehen, auch wenn es manchmal wehtut. Uns gefällt es nicht, aber es ist notwendig. Und schenk, dass wir ein Ja haben zu deinen Führungen. Ein Ja haben und deine Stimme auch darin erkennen. Dass wir akzeptieren, dass du Menschen unterschiedlich führst. Dass wir auch in Begrenzungen leben, in unterschiedlichen Befugnissen und Entfaltungsmöglichkeiten und dass wir in dem Feld, das du uns gegeben hast, treu den Weg gehen und nicht auf die Felder des Bruders wollen oder gar gegen unseren Bruder aggressiv sind. Lass uns klar und konsequent sein. Und viele haben den Wunsch, ich weiß das, sich wie Abel neu auf den Altar zu legen. Herr, hier bin ich. Mit meiner ganzen Unvollkommenheit, meiner ganzen Sündhaftigkeit, meinen Fehlern, meiner Bockigkeit, meiner Unzulänglichkeit. Danke, dass deine Arme offen sind und danke, dass dein Sohn gekommen ist, Sünder selig zu machen. So preisen wir dich, ja, wir beten dich an. Amen.